Ich bin Patrick Bauer und beim Feinschmecker zuständig für alles rund um den Wein. Mein Gast heute ist Günther Jauch. Er ist Journalist, Produzent und Fernsehmoderator, bekannt zum Beispiel aus der Sendung Wer wird Millionär? Weininteressierte wissen vielleicht, dass Günther Jauch aber noch ein anderes Herzensthema hat. Wer ab und zu auf Veranstaltungen des Verbands Deutscher Prädikatswinzer geht, sieht da nicht nur Winzer aus Rheinhessen, Württemberg und von der Mosel, sondern auch den Moderator Günther Jauch, der dort Wein ausschenkt. Denn seit 2010 gehört ihm das Weingut von Otte Grafen. Er hat es damals gekauft, da es drohte, aus der Familie zu fallen, und hat seitdem einiges verändert. Günther Jauch wird mir heute erzählen, wie das war, als Moderator ein Weingut zu kaufen und zu modernisieren, wie man den Erfolg eines Weinguts im Gegensatz zu einer TV-Show misst, welche Kindheitserinnerungen er an das Weingut hat und wieso er darüber hinaus im vergangenen Jahr mit Aldi einen Wein herausgebracht hat. Herr Jauch, man kennt Sie vor allem als TV-Moderator, aber 2010 haben Sie das Weingut von Otte Grafen gekauft. Können Sie einfach mal kurz erzählen, wie es dazu kam?
Na, ich war als Kind sehr viel auf dem Weingut, weil das meinem Großonkel Max gehörte und seiner Frau Maria. Das heißt, da gab es eben familiäre Verbindungen, und ich so als Berliner Ferienkind war dann öfter auf diesem Weingut, vor allem zusammen mit meinem Vater. Und das war natürlich dann immer großartig. Meine Schwester war zum Beispiel Patenkind von dem Onkel Max. Und da sind wir immer sehr gerne hingefahren, bis der Großonkel dann 1968 starb. Da war ich 12 Jahre alt. Bei der Großtante war es so, da wurde einem öfter mal ein Besen als Jugendlicher in die Hand gedrückt, und dann musste man den Hof oder die Terrasse fegen. Und als Spät-68er hatte man dann irgendwann nicht mehr so viel Lust dazu. Und dann bin ich 40 Jahre nicht mehr auf dem Gut gewesen. In der Zwischenzeit hatte meine Großtante meinen Großonkel um fast 30 Jahre überlebt und hatte dann, weil die Ehe der beiden kinderlos geblieben war, hat dann vor ihrem Tod das Gut vermacht an eine Großnichte aus ihrer Familie. Und damit war das Weingut das erste Mal so aus der direkten Linie unserer Vorfahren draußen. Das Weingut geht zurück bis auf das Jahr 1805 und wurde eben gegründet von meinem Urgroßvater. Und ich hörte dann eben gute 40 Jahre später gerüchteweise, dass das Gut verkauft werden soll. Und dann kamen so die ganzen Erinnerungen in mir hoch. Dann habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen. Und dann habe ich noch in der Nacht, als ich das gehört hatte, einen Brief geschrieben an die damalige Eigentümerin. Und habe mich da so vorgestellt und habe gesagt, ich hätte das nur gehört und ich wüsste auch gar nicht, ob das stimmt. Und dann bekam ich eine sehr nette Antwort, ich solle doch mal vorbeikommen und sie besuchen kommen. Dann stellte sich raus, das war im Prinzip richtig. Ja, und dann hat es gute 2 Jahre gedauert und dann hatten wir uns geeinigt. Und das Gut ging dann an meine Frau und mich über. Und auf einmal waren wir dann Weingutsbesitzer.
Sie haben also das Weingut ja davor bewahrt, quasi, dass das aus Familienbesitz gefallen ist.
Ja, das wäre dann, es sollte eben tatsächlich verkauft werden, es wäre dann aus der Familie rausverkauft worden, wäre dann sozusagen weg gewesen. Es war auch nicht sicher, ob so ein Betrieb nicht möglicherweise klassisch zerschlagen wird. Das heißt, Sie haben ja einmal die Weinberge. Die sind was wert, die können Sie einzeln verkaufen oder verpachten. Es war die Immobilie, also das Gutshaus. Immobilien können Sie letztendlich immer verkaufen, das ist nur eine Sache des Preises. Und dann gab es ja noch den Betrieb, der mit dran hing. Und unter Umständen hätte es ja auch sein können, dass ein neuer Eigentümer schlichtweg das aufspaltet oder zerschlägt oder sich von der Immobilie trennt oder nur die Weinberge haben möchte oder die Weinberge verkauft oder verpachtet und nur wiederum in der Immobilie lebt, die überdies noch ein Gartendenkmal mit dabei hat, mit 2,5 Hektar wunderbarer Parklandschaft mit exotischen Bäumen, die mein Großonkel vor etwa 100 Jahren gepflanzt hat. Und wo heute auch so Dendrologen immer in Entzücken ausbrechen, wenn sie da durchgehen. Das ist also so ein denkmalgeschütztes Gesamtkunstwerk gewesen, das für mich natürlich schon auch eine besondere Bedeutung hatte, als ich das nach 40 Jahren wieder sah. Für mich hatte sich nichts verändert zwischen der Kindheit und jetzt, weil für ein 10-jähriges Kind sind Bäume, die 60 Jahre alt sind, natürlich genauso gewaltig wie für einen jetzt dann mit 50er, der dann vor 100 Jahre alten Bäumen steht. Und insofern war das schon einerseits faszinierend, dass sich nichts verändert hatte, war aber gleichzeitig auch ein ökonomisches Problem, dass sich nichts verändert hatte.
Aber warum war Ihnen das so wichtig? Also man hätte ja, ich meine, Sie sind TV-Moderator, Sie haben viel zu tun. Warum sagt man, mir ist das so wichtig, dass ich mich da auch so rein investiere?
Ja, das war sicherlich ein Prozess, denn ich hatte mit Wein vorher praktisch gar nichts zu tun, hatte auch keine Ahnung. Aber das war natürlich eine Mischung aus, es war eine Mischung aus Nostalgie, Bewusstsein, das für die Familie irgendwie erhalten zu wollen und aber auch einer Neugier und einem Interesse für etwas völlig Neues. Ich habe das öfter in meinem Leben journalistisch gehabt. Ich habe ja mal im Sport angefangen, dann habe ich mich für den Zeitfunk, also für Aktuelles interessiert. Dann hieß es auf einmal, ursprünglich hatte ich gemacht Jugendsendungen im bayerischen Fernsehen. Dann sollte ich das aktuelle Sportstudio machen. Dann kam Stern TV als politisches Magazin. Dann habe ich Skispringen gemacht. Dann habe ich Champions League moderiert, also den großen europäischen Fußball. Dann kam auf einmal Wer wird Millionär? Das war dann eine Unterhaltungssendung. Und so bin ich immer zwischen verschiedenen Welten meandert in meinem Beruf. Und es hat mir praktisch alles gut gefallen und ich bin auch mit diesen neuen Dingen, in die ich mich reinfuchsen musste, bin ich immer ganz gut zurechtgekommen. Und das war jetzt nochmal eine ganz neue Herausforderung, die insbesondere auch meiner Frau gut gefallen hat. Dieses ländliche Leben, diese Verbundenheit mit der Natur, dieses Abhängigsein auch von der Natur und dieses Lernen und Leben mit so einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das hat uns dann auf einmal gereizt. Aber ehrlich gesagt, wenn der nicht ursprünglich in der Familie gewesen wäre, hätten wir das sicherlich nicht gemacht. Und wenn das stattdessen eine Schrauben- oder Sockenfabrik gewesen wäre, vermutlich auch nicht, denke ich mal.
Sie haben ja viel Zeit auf Ihrer, im Gegensatz zu Ihrer Frau wahrscheinlich, haben Sie ja noch viel Zeit als Kind auf diesem Weingut verbracht. Wie war denn diese Zeit eigentlich vor Ort? Die war jetzt nicht durch Weintrinken geprägt.
Nein, gar nicht, sondern die war natürlich geprägt, ja, von einer anderen Welt. Mein Vater war Angestellter, meine Mutter hat nicht gearbeitet, wir waren 3 Kinder, das heißt, das, was man so kleinbürgerliche Verhältnisse, 50er, 60er, 70er Jahre, was man so als kleinbürgerliche Verhältnisse in den 50er, 60er, 70er Jahren behandelt. Das heißt, es ging uns nie schlecht, aber eben auch nicht wahnsinnig gut. Und da kam man auf einmal in ein Gutshaus mit 3 Bügel und 4 Wäschezimmern und 3 Kammern und noch ein Raum, wo der Fahrer wartete auf den Großonkel Max, wenn der irgendwo hingefahren werden musste. Also das war alles eine Größe, eine unübersichtliche, das war eine neue Welt und wie ich heute sagen muss, wieder eine Welt, die wir wieder zum Versinken gebracht haben. Also dieses wahnsinnige Gutshaus, diese unzähligen Zimmer, diese Größe, diese Weite, das hatte eben etwas Gutsherrenartiges, auch mit den Dienstboten, die da entsprechend beschäftigt waren. Das kam natürlich alles noch aus dieser Welt, als man mit so einem Weingut sehr, sehr viel Geld verdienen konnte. Insbesondere, sagen wir mal, in der Zeit vor 100, 110, 120 Jahren war das eben entsprechend so. Und diese mittlerweile versunkene Welt, die lebte da noch und die wurde noch von meinem Großonkel und von meiner Großtante aufrechterhalten. Und das war für ein Kind einfach faszinierend und hatte sicherlich so etwas, ein bisschen was Märchenhaftes.
Jetzt mit diesem nostalgischen Gefühl dann das Weingut gekauft, haben wir eben schon gesagt, es hatte auch einen gewissen Investitionsstau. Also wie ist das denn heute, wenn Sie als Besitzer auf das Weingut fahren? Fahren Sie da immer noch in diese Erinnerung rein oder fahren Sie in die Arbeit rein? Oder ist es eine Mischung?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich fahre immer noch in die Erinnerung rein, die aber sicherlich überlagert wird davon, welche Aufgaben sind da jetzt zu erfüllen. Also ich habe direkt nach dem Kauf habe ich das Ganze mal betriebswirtschaftlich untersuchen lassen und dann gab es die Abschlussbesprechung und da haben uns die Spezialisten gefragt, was glauben Sie denn, auf welchem Stand ökonomisch gesehen und auch der Betrieb und die Maschinen und die ganze Verarbeitung und wie das Weingut funktioniert hat, auf welchem Stand Ihr Weingut ist. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich denke schon, das ist so auf dem Stand der 80er Jahre. Und dann haben die sich angeguckt und haben gesagt, es ist auf dem Stand der 50er Jahre. So, das heißt, es musste wahnsinnig viel investiert und restrukturiert werden, sowohl in den Betrieb als auch in den Keller, als auch in die Immobilie, als auch in den Maschinenpark. Also im Grunde musste da alles erneuert und sozusagen in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden, damit dieses Weingut irgendwann mal konkurrenzfähig sein würde. Das hatte einen alten, ehrwürdigen, sehr guten Namen, weil unsere Vorgänger an der Qualität des Weines haben sie immer gearbeitet. Aber wie selbst die Voreigentümerin zugestanden hat, es war ein Hidden Treasure. Also sie mussten schon viel Glück haben, wenn sie auf irgendeiner Karte, Weinkarte in Deutschland unser Weingut entdecken wollten. Und das wieder nach vorne zu bringen, das war der Ehrgeiz, das hatten wir uns vorgenommen. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Sie machen alle halbe Jahre irgendwo an einer kleinen Stelle, verbessern Sie irgendwas und dann nehmen Sie sich das nächste vor, also Schritt für Schritt vorgehen. Oder die zweite Möglichkeit, dass Sie sagen, Augen auf, nicht Augen zu, sondern Augen auf und durch und im Grunde alles komplett und so schnell wie möglich in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Und das haben wir gemacht und das hat uns tatsächlich, ja, das hat 2,5 Jahre ungefähr gedauert, wo wir uns fast, ich muss sagen fast, mehr eben auf diese Restrukturierung und Modernisierung und Sanierung des Betriebes konzentriert haben als auf den Wein. Das heißt, einer der schönsten Momente, seit wir das Weingut haben, war, als die Dixie-Toilette vor der Tür endlich verschwunden ist und wir mit den Bauarbeiten durch waren. Und dann konnten wir uns auch erst mit voller Kraft auf den Wein konzentrieren.
Also Sie sind das Projekt Modernisierung so angegangen, dass ich es halt komplett durchgezogen haben.
Ja, das haben wir so gemacht und das war, das muss man ehrlich zugeben, sicherlich nur möglich, weil ich durch die vielen Jahre Fernsehen tatsächlich in die Lage versetzt wurde, diese Investition zu tätigen, ohne dass ich Gefahr lief, dass es wirklich an die Existenz ging. Also wenn Sie dabei null angefangen hätten und hätten, sagen wir mal, die entsprechenden Darlehen und Kredite aufgenommen, um das durchzuziehen, das wäre schwierig bis unmöglich geworden.
Also Sie haben schon ein bisschen quersubventioniert, aber das Ziel, wenn ich das richtig verstehe, war schon, dass das kein Prestige-Weingut wird, das ist ja auch Weingut, wo man immer mal reinsteckt, wie vielleicht bei einem oder anderen Schauspieler, sondern dass es am Ende jetzt irgendwann sich ökonomisch auch trägt.
Das war mir immer ganz wichtig, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, das ist zwar vielleicht schön, wenn Sie ununterbrochen subventionieren und sagen, es ist egal, was das kostet, wir finden das so schön und das ist aus der Familie, und im Grunde dann da vor sich hin privatisieren, das macht auf Dauer keinen Spaß, sondern zu so einem Weingut gehört natürlich die Tradition, gehört die Erhaltung des schönen Parks, der denkmalgeschützten Immobilie, die Pflege der Weinberge, das sieht ja aus, aber es gehört für meine Begriffe auch der kommerzielle Erfolg dazu. Und wir haben früh gemerkt, dass das Weingut in dem Zustand, wie wir es übernommen haben, auch von der Größe der Fläche her, so nicht überlebensfähig ist in der heutigen Zeit. Das hat viele Gründe, auf die wir noch zurückkommen, wenn wir mal vergleichen, wie das vor 100 Jahren ökonomisch aussah. Aber es macht einfach keinen Spaß, wenn Sie einfach ein Weingut immer unter der, also businessmäßig führen und immer nur sagen müssen, das wird nie in die schwarzen Zahlen kommen. Das heißt, da hatte ich einen großen Ehrgeiz, den habe ich auch weiterhin. Und zum Glück haben sich die Dinge auch langsam, aber sie haben sich in die richtige Richtung entwickelt.
Bei der, so einer Frage der Modernisierung, also wenn Sie sagen, der Keller und das, die Gebäude, dann beschäftigt man sich ja auch mit welcher Technik man in den Keller kommt und damit eigentlich auch schon direkt am Anfang mit der Frage, wie Sie eigentlich dann Weinbau betreiben wollen. Also Bio oder Demeter, naturnah, im Holz, im Edelstahl. Wie war das für Sie? Sie sind ja kein ausgebildeter Winzer.
Nein, und da habe ich mich auf die Mannschaft verlassen, die ich komplett übernommen habe. Und die bis heute genau in der Zusammensetzung immer noch bei uns auf dem Weingut ist. Etwas leichter gemacht hat uns ohne Frage sicherlich die Tatsache, dass es seit Menschengedenken immer ein Weingut war, das ausschließlich Riesling hergestellt hat. So, das heißt, mit der Riesling-Traube kannten sich alle aus, mit der Vielfalt, die der Riesling hervorbringt, aber eben auch mit der Tatsache, wie man einen Riesling vernünftig ausbaut. Und das ist sicherlich im Wesentlichen der Stahltank, wobei man mit Holzfässern, die wir auch haben, in ausreichendem Maße natürlich schon auch mitarbeiten kann und dann für entsprechende Holztöne auch sorgen kann. Aber das immer individuell abgestimmt auch auf den Wein, wie man ihn vorfindet. Und dann entsprechend an den Schräubchen zu drehen und vielleicht jedes Jahr neu zu sehen, wie man so einen Wein dann entwickelt. Das ist eigentlich auch das Schöne. Und der Riesling mit seiner wahnsinnigen Bandbreite bietet dann natürlich großartige Möglichkeiten vom trockenen Gutswein über den Ortswein, übers große Gewächs bis hin zu den wunderbaren Kabinetten, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbeerenauslese, Eis Wein, wenn es denn auch geht. Also nennen Sie mir eine Traube, wo Sie auch nur ansatzweise eine solche Variationsmöglichkeiten haben. Und das bietet eben zum Glück nur der Riesling.
Wie würden Sie denn selbst Ihre Weine, nachdem Sie sich jetzt auch ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, aber wie ist das so, der Charakter der von Otte Grafen Weine und das Terroir auch, auf dem Sie sich so befinden?
Also von den Böden her sind die klassischen Schieferböden. Entweder Grauschiefer oder bei unserer Paradelage, dem Altenberg, dieser Schiefer mit Eisenoxid drin, der dann den Schiefer so rötlich werden lässt. Alles extreme Steillagen. Also unser Altenberg hat eine Steigung von 66%. Das ist vergleichbar mit dem Matterhorn. Es ist Europas längste zusammenhängende Steillage. Und Sie müssen schon quer im Hang stehen, um nicht abzurutschen. Mit Maschinen können Sie da nicht rein. Das heißt, Sie müssen alles per Hand machen. Das ist einerseits sehr aufwendig, damit natürlich auch teuer. Gleichzeitig können sie so individuell praktisch mit jeder einzelnen Traube umgehen und sich darum kümmern, weil sie eben dazu gezwungen sind, weil sie eben nicht maschinell rein können, dass das natürlich dann am Ende für eine ganz besondere Qualität im Glas sorgt. Wir sind an der Saar. Die Saar gilt als die kühlere Schwester der Mosel. Das heißt, die Weine da sind, ja, sie sind vielleicht ein bisschen, sie sind kühl, sie sind auch präzise, sie sind mineralisch, sie sind eben nicht diese Alkoholbomben, die sie aus anderen Gegenden kennen. Die liegen so gesehen im Trend. Sie haben, wenn sie sich die Kabinettweine anschauen, haben sie dieses wunderbare süße Säurespiel und sie haben, das ist allerdings nochmal ein ganz eigener Punkt, der uns mittlerweile in die Hände spielt, sie haben durch die Klimaveränderung im Moment das ideale Wetter und Klima und die idealen Bedingungen für großartige Rieslinge. Und das war vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht so. Und ich hoffe, dass die Klimaveränderung nicht so fortschreitet wie die letzten beispielsweise 30 Jahre. Denn dann hätten wir in 30 Jahren mit unseren Weinen ein Problem.
Sie haben es eben schon gesagt, also diese restsüßen Kabinette, Prädikatsweine, für die die Saar ja auch berühmt ist und die Mosel auch, aber die Sie auch mögen. Wird denn die aber immer so ein bisschen schwierig sind zu transportieren, weil es gibt ja immer noch dieses Klischee, dass der Kenner trinkt trocken und ganz viele Leute sagen halt erstmal, Hauptsache der Wein ist trocken, aber bei Verkostungen kommen ja ganz oft Restsüße, also gerade die Kabinetts werden dann am schnellsten wegverkauft, wenn man den Leuten vielleicht nicht sagt, dass da noch was drin ist. Aber wie ist das bei Ihrem Weingut? Machen Sie da jetzt schon mehr? Oder?
Also wir haben mal angefangen, mit 80% der Weine, die wir verkauft haben, waren trockene Weine. Und unser Ehrgeiz war immer, also 20% entsprechend dann restsüße Weine, unser Ehrgeiz war immer, den Anteil der restsüßen Weine nach oben zu bringen. Da sind wir jetzt nach mittlerweile fast 9 Jahren, sind wir angelangt bei 2/3 trocken und 1/3 restsüß. Das heißt, der restsüße Anteil steigt jedes Jahr ein bisschen, so 1-2 Prozentpunkte, aber kontinuierlich. Man muss dazu wissen, dass diese restsüßen Weine, insbesondere Kabinette, Spätlesen etc., waren ja vor 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Warum heißt ein Kabinett Kabinett? Weil er so wertvoll war, dass man ihn früher, um ihn vor der buckligen Verwandtschaft zu sichern oder räuberischen Dienstboten vorzubeugen, in einem Kabinett verschlossen versteckt hat. Und diese Weine kosteten eben vor gut 100 Jahren, das wissen wir aus den Aufzeichnungen und aus den alten Speisekarten von Hotels, Königshäusern, Kreuzfahrtschiffen etc., kostete zum Beispiel aus unseren Lagen ein Wein 4 Goldmark. Die Vergleichsgröße waren natürlich die teuersten Weine aus Frankreich oder teure Champagner, die waren dann bei 1,5 Goldmark. Das heißt, fast dreimal so teuer waren unsere Weine. Italien spielte als Konkurrenz keine Rolle, Spanien spielte keine Rolle. Die neue Welt gab es weinmäßig noch gar nicht. Das heißt, weltweit rissen sich die Menschen speziell um diese Saarweine. Aus den Aufzeichnungen meines Großonkels geht hervor, dass er 1% seines Weines jedes Jahr verkaufen musste, um 100% der Kosten des Weingutes zu decken. Das heißt, er hatte eine Rendite von 99%. Das waren die goldenen Jahre des Saar-Rieslings, die immer wieder beschworen werden, die aber, wenn man es dann zusammenrechnet, tatsächlich gar nicht so viele Jahre waren. Vielleicht 20, 25, wenn man ganz großzügig rechnet, waren das 30 Jahre, wo das so gut funktioniert hat. Und dann nicht mehr.
Und Sie arbeiten jetzt mit dran, dass es wieder ein bisschen mehr so wird?
Ja, es war erst die Katastrophe, die Reblaus-Katastrophe, die alles erstmal kaputt gemacht hat. Und dann war es tatsächlich so, das darf man nicht unterschätzen, mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten, dem Krieg und dann dem Zusammenbruch Deutschlands, waren viele Weinhändler, vor allen Dingen eben jüdische Weinhändler, die waren verfolgt und entweder ermordet oder ins Exil getrieben worden. Und die hatten dann mit Kriegsende, wenn die dann in New York, in London, in Buenos Aires oder wo auch immer saßen, hatten die zu allen möglichen Lust, aber nicht zwangsläufig als erstes mal wieder deutschen Riesling zu importieren. Und dann wurde das erstmal sehr schwierig mit dem deutschen Wein. Dann kam der Glykolskandal aus Österreich und daher stammt bis heute dieses, ich will einen trockenen Wein, trocken, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann kann mir nichts passieren, dann wird nicht gepanscht und daher rufen alle heute noch trocken, obwohl sie, gerade die jüngeren Leute, diesen Glykolskandal überhaupt nicht mehr im Kopf haben und geschweige denn selbst an eigener Zunge sozusagen erlebt haben. Und insofern ist das lustig, dass Menschen in einem Restaurant natürlich nie auf die Idee kämen, ein Essen zu bestellen, das ihnen eigentlich nicht schmeckt, sondern wir suchen uns wie selbstverständlich das aus, was wir gerne essen mögen. Beim Trinken, beim Wein aussuchen, da haben wir Schranken im Kopf. Da schauen wir ängstlich rechts und links. Womit bin ich im Trend? Womit blamiere ich mich? Ich bin unsicher. Wenn ich rufe, ich möchte einen trockenen Wein, dann werde ich nicht seltsam angeschaut. Wenn ich sage, für mich aber nicht ganz so trocken. Was? Möchtest du einen Oma-Wein? Hahaha. Sollen wir mal fragen, ob die auch eine Liebfrauenmilch noch haben? Etc. Und das ist immer noch in den Köpfen drin. Und dagegen anzukämpfen und das Klischee, dass insbesondere deutsche Weine Oma- und Opa-Weine sind, was es ja auch bis weit in die 80er Jahre hinein gab, bis auf einmal die hippen New Yorker Bars deutschen Riesling ausschenken. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also deutsche Weine, da muss man sich nicht mehr schämen, wenn man die bestellt. Aber es gibt immer noch zu viele, die eben einfach von Haus aus trocken rufen. Und wir sehen das bei uns auf dem Weingut. Kommen Leute hin, eine Gruppe, 8 oder 10 Leute. So, ich möchte mal einen schönen Rotwein. Nee, das tut mir leid, einen Rotwein haben wir nicht. Ja, dann für mich, Sie haben nur Weißwein. Ja, wir haben nur Weißwein. Ja, dann für mich ein Pinot Grigio. Nee, das haben wir auch nicht. Das haben wir nicht. Ah, Pinot Grigio haben sie nicht. Dann für mich ein Grauburgunder. Merken Sie nicht, dass das dasselbe ist? Nee, das haben wir auch nicht. Ja, was haben Sie denn überhaupt? Ja, wir haben nur Riesling. Riesling, ich weiß nicht, die Säure und mein Magen etc. So. Und wenn es so in die Richtung geht, sage ich, schauen Sie mal, ich stelle Ihnen jetzt hier mal 6, 7 Flaschen hin. Das geht hier los. Trinken Sie sich mal von, ich sag dann trocken und dann trinken Sie von links nach rechts, sage ich, und ich bin in einer halben Stunde wieder da. Einfach mal, was Ihnen so. Und dann komme ich nach einer halben Stunde wieder und dann gilt für mich das sogenannte Pleasure Measure. Das heißt, ich schaue mir diese 7 Flaschen an und gucke einfach mal, was die getrunken haben. Und siehe da, am meisten weggegangen ist Kabinett und Spätlese. So, da ist am wenigsten in der Flasche drin. Vorher haben sie aber alle trocken gerufen. Das heißt, ich mache keinem Menschen einen Vorwurf, dass er von Wein nichts versteht. Ich mache keinem Menschen einen Vorwurf, dass ihm irgendwie eingetrichtert worden ist, du musst trocken rufen. Ich freue mich über jeden Menschen, der das trinkt, was ihm schmeckt. Ich ärgere mich aber darüber, dass es tatsächlich irgendwie gelungen ist, die Menschen so zu konditionieren, dass sie eben etwas rufen, etwas bestellen, etwas wollen, was sie eigentlich von ihrem Geschmack her nicht wollen. Und das finde ich schade.
Ja, es ist so eine Ehrfurcht, eine falsche Ehrfurcht, eine Das ist schon komisch. Ich schleppe immer, also mein Hobby ist es quasi, Freunde zu überzeugen, dass halbtrockene Weine super sind, und schleppe eigentlich zu jeder Party ein Kabinett von Moses Saruwa an. Und vor allem die Männer sind dann erstmal so, ja, das, ist das denn trocken? Ich sage, nee, ist halbtrocken. Ja, nee, das mag ich nicht. Und so, ja. 10 Minuten später probieren sie es dann doch, und es dauert in der Regel keine halbe Stunde. Da sind die 2 Flaschen, die ich mitgebracht habe, weg. Und die Frage ist da, ob ich nicht noch mehr mitgebracht hätte.
Ja, es ist ja auch so, wir haben mit Zucker als Geschmacksträger im Essen gar kein Problem. Also nehmen wir mal die Karriere, die asiatische Gerichte gemacht haben. So, Stichwort, sag ich einfach mal, süß-sauer. Das ist so mittlerweile in uns drin, das mögen wir gerne, das ist völlig in Ordnung. So, und dass der Zucker als Geschmacksträger aber beim Wein automatisch verpönt ist, abgewertet wird, sofort in den Verdacht des Billigfusels kommt. Das ist wirklich schade. Die Leute staunen immer, wenn ich ihnen sage, die billigsten Weine, die sie kaufen können, sind süße Weine. Da nicken alle einvernehmlich. Dann sage ich ihnen, soll ich ihnen was sagen? Die teuersten Weine, die sie heute überhaupt nur kaufen können, sind auch süße Weine. Ach so, ist das so? Ach so, ist das so? Ja, das ist so. Und nehmen wir Egon Müller, unseren direkten Nachbarn, der bisher ausschließlich restsüß ausgebaut hat. So, der verkauft die teuersten Weine der Welt. Der hat die begehrtesten Weine in ganz Deutschland. Der erzielt auf Auktionen mit seinen Weinen 5-stellige Beträge, wohlgemerkt für eine Flasche. 5-stellige. Und der ist natürlich schon auch das große Zugpferd und die Hoffnung der Region, dass zumindest die Kenner sagen, ja, das sind großartige Weine. Das Ausland hat es übrigens schon früher gemerkt. Also die Asiaten, die Russen, oft auch die Amerikaner, die lieben ja solche restsüßen Weine. Und was auch noch dazu kommt, diese Weine sind deswegen so modern und liegen auch deshalb im Trend, weil sie richtig wenig Alkohol haben. Das muss man Menschen ja auch erklären. Oh, der Wein, der ist nicht ganz trocken. Dann hat der bestimmt ganz viel Alkohol. Nein, es ist genau umgekehrt. Es ist genau andersrum. Dieser Wein hat ganz wenig Alkohol. Der hat nämlich halb so viel wie der Amarone, den Sie da neben sich auf dem Tisch stehen haben. Und dann sind alle immer ganz verblüfft und verstehen das gar nicht. Und dann muss man nochmal kurz die alkoholische Gärung, muss man nochmal wiederholen, wie die funktioniert. Und sehr erklärungsbedürftig eben alles, aber es ist genauso, wie Sie sagen, wenn die Leute es einmal probiert haben und auch verstanden haben, sind sie von diesen Weinen begeistert.
Jetzt merkt man ja schon, dass Sie sich auch ganz gut auskennen mittlerweile in dem Thema. Aber ich habe gelesen, dass Sie bis zu Ihrem 30. Lebensalter eigentlich gar keinen Alkohol getrunken haben. Also es war nicht die kindliche Prägung, die Zeit auf dem Weingut, die da schon, das hört man ja oft, dass dann schon der erste Tropfen Wein irgendwo, das war bei Ihnen alles nicht so. Wie war denn Ihr Weg zum Wein?
Also die alkoholische Sozialisierung sah bei mir so aus, dass mir Alkohol als Kind nicht geschmeckt hat. Und das hat sich bis zum 30. Lebensjahr so fortgesetzt. Zu der Zeit, also mit 30 Jahren, war ich schon 10 Jahre beim Bayerischen Rundfunk, und da ist der Augustiner Biergarten quasi die Kantine. So, und wenn man da mittags hingegangen ist, haben die lieben Kollegen sich wie selbstverständlich alle ihr Hefeweizenbier bestellt, und ich habe dann immer eine Florida Boy oder eine Coca-Cola getrunken und habe mich damit natürlich relativ lächerlich gemacht. Und habe dann so nach 10 Jahren beim BR, habe ich dann auch mal angefangen, so eine Weißbiersozialisierung durchzumachen. Das hat mir dann auch geschmeckt. Mit 40 ungefähr habe ich mal angefangen, mich an Rotwein zu wagen. Habe da auch die übliche Weinsozialisierung durchgemacht. Das ist dann schwere Rotweine, Südafrika, Neuseeland, Argentinien, Napa Valley etc. Je dunkler und je schwerer, desto besser. Und habe dann vielleicht, ja, habe da auch zu 90% Rotwein getrunken, vielleicht zu 10% Weißwein. Und dann musste ich schon so fast an die 50 Jahre alt werden, um dann auch Weißweine zu entdecken, mich dafür zu interessieren und mich dann da immer, immer weiter zu entwickeln. Aber das hat schon lang gedauert.
Und dann sind Sie durch das Weingut zum Riesling gekommen oder auch schon vorher?
Ja, im Wesentlichen ja. Also ich habe dann schon auch Weißwein getrunken, aber habe mich dann natürlich viel stärker mit der Vielfalt des Rieslings beschäftigt und habe da auch erst richtig gelernt, was den Riesling, ohne den anderen Rebsorten zu nahe zu treten, was den aber tatsächlich auszeichnet und was ihn vielfältiger, variantenreicher, kompatibler, für meine Begriffe spannender und damit auch ereignisreicher macht als einen Grauburgunder, Weißburgunder, wunderbares Sauvignon Blanc, herzlich gerne, auch im Sommer. Das sind alles Weine, die in Ordnung sind und prima sind, die aber, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, natürlich mit der Vielfalt und der Finesse des Rieslings bei allem Respekt nicht aufnehmen können.
Jetzt haben Sie ja das Weingut nicht nur gekauft, also sind nicht nur stille Eigentümer oder so, sondern Sie arbeiten auch im Weingut. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Man hat eher die Vorstellung des Winzers, der irgendwie in den Reben ist, mit seinem Kellermeister zusammenarbeitet. Also was ist eigentlich Ihre Rolle in Ihrem eigenen Weingut? Ja,
es gibt einen unausgesprochenen Wunsch von vielen, mit dem ich spreche, der dann immer in der Frage mündet, sind Sie denn dann auch bei der Lese mit dabei und binden Sie denn auch entsprechend die Reben und lesen Sie denn dann auch beim Eis? Beim Eiswein morgens um 4 bei -7 Grad etc. Und da ist diese romantische Vorstellung des Winzers in seinem Berg. Ich habe das alles schon durchgemacht, aber ich bin da keine große Hilfe. Also wir haben im Wesentlichen polnische und rumänische Saisonarbeiter, die uns dann helfen, wenn richtig viel zu tun ist. Und wir gehen so in Reihen, gehen wir so den Berg hoch und innerhalb von wenigen Minuten haben die da immer schon 8 Meter Vorsprung. Und ich muss zusehen, dass ich mir nicht nach einer halben Stunde dreimal in den dicken Handschuh geschnitten habe, weil ich mir sonst wahrscheinlich den Finger schon längst abgesäbelt hätte. Das heißt, ich bin da keine große Hilfe. Dann lachen die auch immer freundlich und ich merke, dass die das viel besser können. Dann lache ich zurück und sage, okay, dann geht ihr in der Zeit mal unten ins Büro und macht den Telefondienst. Dann kann ich wenigstens mich ein bisschen über euch kaputt lachen. Und das ist nun wirklich das Schöne, dass es Arbeitsteilung gibt, gerade auch auf dem Weingut. Also ich bin mehr der Außenminister des Weingutes. Ich vertrete das nach außen hin. Ich reise viel. Ich bin viel auf Messen. Ich erkläre die Weine auch viel und bin so gesehen im Außendienst tätig. Und unsere rumänischen und polnischen Kollegen, die sind sicherlich bei der Lese sind die viel besser. Wir haben einen tollen Verwalter, der sich super kümmert, der auch eben auf dem Weingut ständig lebt und da sein Haus hat. Und deswegen ist das alles gut geordnet und ich täte dem Weingut keinen wahnsinnigen Gefallen, wenn ich mich da ständig zwischen den Reben tummeln würde. Anschauen, eine Meinung dazu haben, sich was erklären lassen, herzlich gerne. Aber in dem Moment, in dem ich da mich am Rebschnitt versuche, das möchte ich den Reben auch nicht mehr zumuten.
Das, Sie haben es ja eben schon gesagt, Sie sind der Außenminister. Also heute sind wir hier in Hamburg. Der VDP, der Verband Deutscher Prädikatswinzer, präsentiert hier in großer Anzahl Weine des aktuellen Jahrgangs. Und da stehen Sie halt zwischen auch anderen Außendienstmitarbeitern oder Winzern oder wie auch immer. Und bei Ihnen ist natürlich jetzt irgendwie doch der Unterschied, dass man durch Ihre sehr lange und auch häufige Präsenz so im TV, man direkt das Gefühl hat, Sie zu kennen, aber Sie kennen mich ja nicht. Sie gehören dazu noch irgendwie zu den beliebtesten Deutschen. Also jeder hat so eine Vorstellung von Ihnen. Wie wirkt sich das denn aus, wenn Sie für das Weingut unterwegs sind? Sind die Leute eher scheu und meiden den Stand, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt den Herrn Jauch ansprechen sollen? Oder
ja,
schart sich der scharen sich alle, weil sie da auch mal hinwollen.
Ja, also das war natürlich am Anfang besonders interessant, also auch auf Weinmessen. Der Neugier-Effekt war relativ groß und auch die Klischeevorstellung, na, der verkauft ja seinen Wein von alleine, weil den ja alle vom Fernsehen kennen und dann kaufen und trinken die dann auch entsprechend den Wein und das ist doch ein gemeiner Wettbewerbsvorteil etc. Und ich bin mittlerweile so weit, dass es Vorteile der Bekanntheit gibt, wenn man ein Weingut hat und dass es, wie ich in meinem Fall gemerkt habe, es auch gewichtige Nachteile gibt. Und wenn ich jetzt mal die 9 Jahre Revue passieren lasse, würde ich sagen, dass die Nachteile, die Vorteile aufwiegen und es am Ende ein Nullsummenspiel ist. Ich will es erklären. Natürlich ist am Anfang ein Neugier-Effekt dabei. Da kommen dann viele Leute, da sind dann Hunderte von Weinprinzessinnen, die um einen, die rumstehen, die dann auch noch ein Foto möchten und an dem Stand ist ein Riesengedränge. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, die Leute, die für uns interessant sind, die Spezialisten aus den Restaurants, aus der Hotellerie, aus der Gastronomie etc., die gingen hinten vorbei, weil sie dachten, was ist denn hier los? Das war also absolut kontraproduktiv. Das nächste ist, wenn sie wirklich mal eine Flasche dann kaufen und trinken, wenn die ihnen nicht schmeckt, dann werden sie doch nicht mir zuliebe eine zweite Flasche kaufen. Das heißt, sie müssen auf die Qualität setzen, den Leuten müssen die Weine schmecken, sonst hat es überhaupt gar keinen Sinn. Dritter Punkt ist die Klischeevorstellung, jetzt ist der beim Fernsehen und jetzt muss er auch noch Geld mit Wein verdienen. Kriegt der denn den Hals nicht voll? Was soll denn das? Sind übrigens meistens Leute, die den familiären Hintergrund gar nicht kennen. Wenn ich denen dann erzähle, dass das bei uns aus der Familie ist und dass ich das dann übernommen habe und dass das eine jahrhundertealte Tradition hat. Ach so, das wusste ich ja alles gar nicht. Aber diese ganzen Dinge, die ich jetzt erwähne, führen dazu, dass es auch viele Leute gibt, die genau um unseren Stand einen und auch um unseren Wein einen Bogen machen und den deswegen gerade nicht wollen. Oder von Haus aus sagen, naja, da sind ja bestimmt pro Flasche 3 Euro Fernsehzuschlag dabei oder mit solchen unsinnigen Argumenten dann kommen. Insofern, ja, es gibt einen Neugier-Effekt, aber es gibt eben auch gegenteilige Effekte und alles in allem, denke ich, läuft es dann auf plus minus null hinaus und am Ende muss die Qualität des Weines überzeugen und wenn die nicht hinhaut, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, dann verkaufe ich deswegen keine einzige Flasche mehr.
Um nochmal bei dem TV zu bleiben, da ist ja der Erfolg irgendwie in meiner Vorstellung zumindest leichter messbar. Also man hat irgendwie eine Sendung gemacht, man hat die Quote, dann war sie entweder sehr gut, dann kann man sich überlegen, was machen wir weiter so gut oder sie war schlecht und dann schüttelt man sich mal und es geht am nächsten Tag weiter. Aber bei Wein ist das ja was ganz anderes. Man hat nur einmal im Jahr eine Lese, aber es ist auch viel schwieriger zu entscheiden, was eigentlich einen guten Wein ausmacht. Wie empfinden Sie diesen Unterschied, weil Sie ja zwischen beiden Welten quasi wöchentlich hin und her pendeln?
Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. An Fernsehsendungen können Sie immer drehen, die können Sie von einem Tag auf den nächsten zu optimieren versuchen. Da können Sie sagen, ah, es hat am Anfang zu lange gedauert, ich muss schneller in die Sendung reinkommen oder ich muss darf mich nicht so lang mit jemandem unterhalten oder ich muss mich länger mit jemandem unterhalten, sonst kommt dabei nichts rum. Also Sie können jedes Mal wieder ganz neu anfangen oder Sie können sagen, das Bühnenbild ist jetzt überhaupt nicht mehr zeitgemäß und jetzt bauen wir da mal ein neues. Wir müssen die Zuschauer mehr einbeziehen oder wir müssen sie weniger einbeziehen, die im Studio sitzen. Also da können Sie die ganze Zeit basteln und machen, Versuch und Irrtum. Und haben jeweils wenige Stunden nach Ausstrahlung der Sendung über die Quote, haben sie das Ergebnis. Beim Wein? Einmal im Jahr wird gelesen, einmal im Jahr bauen sie den Wein im Keller aus, einmal im Jahr haben sie dann die Chance, oder nach diesem einen Mal müssen sie dann den Wein entsprechend verkaufen. Sie müssen mit viel Menge leben, sie müssen mit ganz wenig Menge leben, sie müssen mit Hagel leben, sie müssen mit Frösten zur Unzeit leben, sie müssen mit dem falschen Mehltau zur falschen Zeit leben. Sie müssen also mit den unterschiedlichsten Handicaps umzugehen versuchen, und sie können sich ja jeweils auf den Kopf stellen, wenn es nicht regnet. Und sie brauchen dringend den Regen, dann haben sie ein Problem, das sie schlichtweg nicht gelöst bekommen.
Man kann nicht in der Regie anrufen.
Ja, man kann nicht in der Regie anrufen und sagen, wir fangen mit der Aufzeichnung bitte nochmal an. Oder, na, die heutige Sendung ist nicht so toll geworden, aber morgen haben wir ja wieder eine. So, das ist einfach nicht so. Unsere Berge können sie zum Beispiel auch nicht künstlich bewässern. Das heißt, wir leben in Abhängigkeit von der Natur, und dann kriegen sie auch einen anderen Zugang zu den Dingen. Ich will gar nicht die vielbeschworene Demut hier anführen, aber mein Großvater hat immer gesagt, wenn irgendwas nicht toll gelaufen ist, und er konnte da aber auch nichts dran machen, dann sagt er immer, Dinge, die ich weder fördern noch verhindern kann, interessieren mich nicht, und um die kümmere ich mich dann auch gar nicht. Und so dieses etwas Fatalistische, obwohl sie ja viel arbeiten müssen, obwohl sie ja viel tun können für den Wein, aber letztendlich stehen sie doch immer wieder vor irgendwelchen Problemen, bei denen sie nur hoffen können, dass die Natur die löst. Und das ist schon ein ganz anderer Zugang als beim Fernsehen, bei den Medien.
Während wir hier gerade sprechen, hilft ja Ihre Frau, indem sie unten schon den Stand aufbaut, jetzt für die VDP-Präsentation. Und welche Rolle, also Sie machen das ja gemeinsam, Sie machen das ja nicht allein. Welche Rolle spielt denn Ihre Frau eigentlich in dem ganzen Unternehmung?
Also insofern eine sehr wichtige, als ich, wenn sie nicht gesagt hätte, sie würde da gerne mitmachen, hätte ich mich nicht in dieses Abenteuer gestürzt. Es kommt ja auch noch hinzu, dass ich das Weingut genau zu dem Zeitpunkt übernommen habe, als ich gleichzeitig auch am Sonntagabend nach dem Tatort die wöchentliche Talksendung in der ARD hatte, die wahnsinnig arbeitsintensiv war. Und insofern hätte ich das alleine gar nicht machen können und auch nicht machen wollen. Aber sie hat da große Freude dran. Sie ist gerne unten an der Saar, sie ist gerne auf dem Weingut, sie mag sehr die Leute da. Die Saarwinzer haben ja den Ruf, sehr gut zusammenzuhalten, und das ist auch so, das haben wir auch so gemerkt, und insofern ist das halt schön da auf dem Weingut. Aber sicherlich auch immer wieder eine Herausforderung, immer wieder eine Anstrengung, und wer denkt, da geht irgendwas von alleine und funktioniert quasi automatisch, der sollte sich da nicht täuschen. Das ist mitnichten so.
Wie ist das denn an der Saar? Sie kamen ja dann da hin. Also in Bordeaux hört man immer von den großen Investoren, die was aufkaufen, und die kleinen Winzer haben da Angst vor. Wie war das denn an der Saar? Also wie hat man sie da beäugt? Oder war das direkt, kommen Sie mal vorbei? Ja,
also wir haben das Glück, dass es ein paar Dinge gibt. Also zum Beispiel die traditionelle Jungweinprobe, die findet seit Jahrzehnten in unserem Weingut statt, und das haben wir zum Beispiel sofort dann auch übernommen. Da kommen dann alle Saarwinzer zu uns, und dann stellt man den Kollegen seinen neuen Wein vor, und jeder hat dann schon mal so eine Meinung dazu, wie der wohl werden könnte, wenn er dann mal endgültig abgefüllt ist. Und das war zum Beispiel so etwas, wo wir dann alle zusammen waren und wo man dann danach noch gesellig beisammen gesessen ist. Dann haben wir natürlich auch Kollegen mal eingeladen, und so ist eigentlich sehr schnell eine Verbindung entstanden, die vielleicht auch deshalb so schön geworden ist, weil die gemerkt haben, dass wir uns da wirklich reinhängen und dass es uns da um die Sache geht und dass wir nicht so ein ferngesteuertes Weingut betreiben, wo wir zwar Geld reinstecken, aber uns um den eigentlichen alltäglichen Betrieb nicht kümmern. Und weil sie gemerkt haben, dass wir eben bei jeder großen Messe mit dabei sind, so wie alle anderen auch, und dass wir uns da reinhängen und dass wir Zeit aufwenden und Lust dazu haben. Ich glaube, das hat den Einstieg sehr erleichtert.
Also Sie haben sich da auch keinen Promi-Status jetzt irgendwie selbst zurechtgemacht quasi.
Nee, also den, ich höre immer, dass es natürlich, dass es insgesamt sinnvoll ist, wenn Weingüter, die in der Gefahr sind, nicht mehr zu funktionieren oder vielleicht auch verloren zu gehen oder mit anderen fusioniert zu werden, dass es natürlich immer schön ist, wenn man die in Anführungsstrichen rettet und wenn man etwas tut, also wenn Sie heute sehen an der Saar, was ein Markus Molitor da investiert, gigantisch, wenn Sie sehen, was von Volksem mit Roman Niewoniczanski seit 1999 da auf die Beine gestellt hat, der buchstäblich Berge versetzt hat da. Wenn Sie sehen, wie viele eben richtig mit Schwung und mit Wucht und mit Begeisterung sich da reingestürzt haben, dann hebt das, glaube ich, dann hebt das alle Boote an der Saar. Und die Saar hat in den letzten, wenn Sie das so beobachten, in den letzten 15, 20 Jahren hat die schon eine ordentliche Karriere gemacht und hat eine Beachtung erfahren, die sicherlich noch nicht so weltweit so ist, wie sie mal vor 100 Jahren war. Aber innerhalb Deutschlands wird das schon sehr, also das wird schon honoriert und auch festgestellt und also unter Kennern ist es ohnehin so, dass da eine Augenbraue sich hebt, wenn man sagt, was ist das für ein Wein? Und dann heißt es, der ist von der Saar.
Jetzt haben Sie mit Wein nicht nur bei von Ottergraven zu tun, sondern vergangenes Jahr auch mit Aldi zusammengearbeitet und da hat eine Rotwein-Cuvée und eine Weißwein-Cuvée in den Markt gebracht. Wie kam es denn dazu und warum sind Sie auch diesen Schritt gegangen?
Also Aldi ist schon vor längerer Zeit auf uns zugekommen und hat gesagt, sie könnten sich eine Zusammenarbeit mit von Ottergraven und unseren Weinen vorstellen. Und dann haben wir gesagt, wir können uns das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, warum können wir uns das nicht vorstellen? Das banalste Argument, das ist von der Menge her gar nicht denkbar. Also wenn wir ein gutes Jahr haben, vermarkten wir 100.000 Flaschen im Jahr. Selbst wenn wir unsere komplette Menge bei Aldi verkaufen würden, wäre das Geschäft nach wenigen Tagen erledigt. Also das ist der erste Grund, warum es nicht geht. Das zweite ist, dass der Riesling, so wie wir ihn anbauen, wie wir ihn ausbauen, da sicherlich nicht reinpassen würde und einfach an der falschen Stelle nicht beim richtigen Kunden angeboten würde. So, und dann haben wir gesagt, also es spricht alles dagegen. Ja, ob man sich denn eine andere Zusammenarbeit vorstellen könnte oder was wir uns denn vorstellen könnten. Und dann habe ich mit unserem Kellermeister Andreas Barth, haben wir uns mal zusammengesetzt und dann habe ich zum Beispiel beigetragen, dass ich gesagt habe, ich weiß selber, wenn man zum Beispiel jünger ist, noch nicht so viel Erfahrung mit Wein hat oder auch wenn man nicht zweistellig Geld für eine Flasche Wein ausgeben kann oder will und wenn man überhaupt anfängt, sich erstmal an das Thema Wein heranzutasten, das fängt ganz oft vor dem großen Supermarktregal an, wo man dann einfach mal davor steht und überlegt und dann schaut man sich Etiketten an und dann weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll und kommt da gar nicht richtig weiter. Eine richtige Beratung gibt's auch nicht und dann habe ich festgestellt, wird ganz oft automatisch zu italienischen Weinen gegriffen oder zu spanischen oder zu südafrikanischen oder zu moldawischen oder zu bulgarischen oder zu ungarischen und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich schade, dass der deutsche Wein doch ziemlich außen vor ist. Und habe dann überlegt, gibt es eine Möglichkeit, Einsteigern einen qualitätsvollen Rotwein und einen qualitätsvollen Weißwein zu bieten. Natürlicherweise jeweils eine Cuvée. Ich gebe zu, beim Weißwein habe ich gesagt, hätte ich gerne den Riesling als dominierende Traube. Und klar, beim Rotwein aus Deutschland muss das zwangsläufig dann auch der Spätburgunder als führende Traube sein. Aber da jeweils eine Cuvée anzubieten, wo man sagt, die Leute greifen nicht automatisch eben zum südafrikanischen Wein, sondern probieren es einfach mal mit einem deutschen Wein und werden dadurch erstens an Wein, zweitens an deutschen Wein herangeführt. Und meine Erfahrung ist ja, man trinkt sich ja von unten nach oben. Und im Allgemeinen nicht von oben nach unten. Und Qualität müsste aber da ihren Preis haben. Und habe dann auch gesagt, wir gehen da nicht in die absolute Billigrichtung. Man darf ja nicht vergessen, dass eine Flasche Wein im Schnitt in Deutschland 2,50 Euro kostet. Was viele nicht wissen und dann A und O schreien, wenn sie das erfahren. Sondern von der Qualität her sind wir da woanders angesiedelt. Und so kam es dann eben auch zu der entsprechenden Preisfindung. Und dann haben wir diese Cuvées entwickelt, was für den Jahrgang 2017 schwierig war, weil ja wir in entsprechenden Mengen denken mussten, eine gleichbleibende Qualität liefern mussten und von der Menge her aber wenig Wein am Markt war, weil eben 2017 von der Menge her nicht das allergrößte Weinjahr war. Und insofern war das tatsächlich ein Abenteuer, das so hinzukriegen, ist uns aber, wie ich finde, ganz, ganz gut gelungen, weil der Wein toll verkauft worden ist und verkauft wird und das eben auch nicht nur so eine einmalige Geschichte sein sollte, die vielleicht mal kurz in der Saison angeboten wird, sondern wir haben gesagt, wenn, dann muss das etwas Kontinuierliches sein, wo wir dann auch Jahr um Jahr mit dem entsprechenden neuen Jahrgang dann immer was entwickeln können.
Haben Sie denn ein Gefühl für die Rückmeldung, die es da von Kunden auch gab?
Ja, es ist natürlich so, die damit zufrieden sind, die rühren sich nicht weiter und da muss man natürlich muss man eben gucken, wie entwickelt sich das. Es war ja auch insofern interessant und glaube ich auch Neuland für Aldi, als sich bei dem Projekt Aldi Süd und Aldi Nord zusammengetan haben. Und es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, mir schmeckt der Wein nicht. So, das ist völlig in Ordnung. Wein hat immer was mit Geschmack zu tun, wird immer individuell empfunden werden. Es wird Leute geben, denen können sie das edelste große Gewächs kredenzen und dann sagen die, schmeckt mir nicht. Und umgekehrt können sie denen, was weiß ich, irgendein 2,79 Wein hinstellen und dann sagen die, och, schmeckt mir eigentlich gut. Ich habe Respekt vor jedem, der sagt, ihm schmeckt ein Wein, unabhängig, was das für ein Wein ist. Ich habe aber genauso großen Respekt vor jemandem, der sagt, der schmeckt mir aus welchen Gründen auch immer nicht. Das heißt, in so Geschmacksdingen müssen Sie auch loslassen. Wenn Sie beleidigt sind, dass Menschen sagen, mir schmeckt Ihr Wein nicht. Oder wenn Leute sagen, na, Ihr Wein von Ottegrafen, der schmeckt mir, aber der von Aldi nicht. Oder umgekehrt sagen, Ihren Aldi-Wein finde ich prima, aber mit dem von Ottegrafen Riesling kann ich nichts anfangen, bin ich jeweils niemals beleidigt.
Das ist doch schön. Aber es ging, also wenn ich das so nochmal für mich zusammenfassen darf, es ging Ihnen tatsächlich eher darum zu sagen, wir bringen deutschen Wein in den Discounter und zu einem Preis, der auch die Produktionskosten spiegelt und vielleicht daran ranführt, dass es sich auch lohnt, ein paar Euro mehr für eine Flasche Wein auszugeben.
Ja, und dann eben auch dazu führt, dass man sich dafür interessiert. Und ich glaube, dass, weil der Weinhandel natürlich verständlicherweise erstmal sagt, oh, das sehen wir aber sehr kritisch, dass diese Leute sich dann weiterentwickeln und irgendwann sich auch mal dem traditionellen Weinhandel nähern. Der 19-Jährige geht nicht zum Weinhändler, probiert da alles durch, lässt sich beraten und geht dann mit dem 6-Euro Wein raus. So funktioniert das Geschäft nicht. Und ich fände es natürlich schön, wenn die geschmackliche Konditionierung all derjenigen, die sich erstmal langsam an Wein herantrauen, wenn die nicht automatisch eben immer durch Spanien, Italien und Übersee geprägt ist, sondern vielleicht mal mit einem deutschen Wein begonnen hat. Und dann entwickelt man sich nach oben. Deswegen ist dieses fast reflexhafte Aufschrei des klassischen Weinhandels ist meiner Ansicht nach ein Fehler, denn das werden die Kunden von morgen sein und die werden irgendwann, wenn dann das Einkommen sich entsprechend entwickelt hat, wenn sie auch geschmacklich sich dann entwickelt haben, werden die auch anderes ausprobieren. Ansonsten sollte man nicht vergessen, 80% des deutschen Weines gehen über Supermärkte. Jede vierte Flasche Wein, die in Deutschland getrunken wird, wird von Aldi verkauft. Jede vierte. Das sollte man ernst nehmen. Und da sollte man nicht sagen, oh, da schwebe ich aber drüber und damit beschäftige ich mich gar nicht. Hielt ich für unprofessionell, wenn man sagt, es ist mir völlig egal. Wobei es Weingüter natürlich gibt, das finde ich auch in Ordnung, die sagen, in der Preisklasse können und wollen wir nicht produzieren. Wir gehören ja dazu.
Es sind auch nicht ihre Trauben von Otte Grafen.
Von Otte Grafen kann das nicht und will das auch nicht. Deswegen ist das völlig in Ordnung, zu sagen, ich bin da nicht dabei. Aber sozusagen den Verbraucher da nicht so richtig ernst zu nehmen, das fände ich den falschen Weg.
Sie haben ja quasi Konzept und Küvettierung übernommen und die Trauben zugekauft. Aber bei Aldi wird quasi der Weintrinker von morgen sozialisiert. Und wenn der bei 6 Euro sozialisiert wird, dann kauft er wahrscheinlich nicht nochmal 1,50 Euro Tetrapack Wein.
Das ist zumindest die Erfahrung, erst nicht nur die Hoffnung, sondern das ist auch natürlich die Erfahrung, dass man sich beim Wein nach oben, im Allgemeinen nach oben trinkt und nicht nach unten.
Ich habe noch eine Abschlussfrage für heute, bevor wir dann auch, oder Sie vor allem, runter müssen zu Ihrem VDP-Stand. Martin Walzer hat mal gesagt, es gäbe Weine, gegen die jede menschliche Gesellschaft Barbarei wäre. Ich dagegen persönlich denke, dass es Weine gibt, die erst im Rahmen menschlicher Gesellschaft zu richtig großen Monumenten werden. Wie weit geht denn Ihre Liebe zu guten Weinen und bei welcher Flasche kommen Sie ins Schwärmen?
Also ich gebe zu, dass meine Erfahrung mit so Wahnsinnsweinen, die dreistellig oder manchmal sogar vierstellig kosten, dass ich da ganz wenig bis gar keine Erfahrung habe. Und selbst wenn ich dann mal so ein Mini-Schlückchen nehme, mir sich das so nicht erschließt. Also ich denke, dass sich ein 50-Euro-Wein, dass der sich deutlich oder dass der sich natürlicherweise von einem 5-Euro-Wein unterscheidet und dass das im Allgemeinen, Klammer auf, aber wahrscheinlich auch nicht immer, schmeckbar ist. Ich gebe zu, dass ich mittlerweile eine Freude auch an gereiften Rieslingen habe. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass wenn sie ein aktuelles, großes Gewächs von uns aufmachen, dass wenn sie dann sagen, oh, das ist aber noch ziemlich verschlossen, dass das im Grunde die Qualitätsgarantie ist dafür, dass wenn sie das in 5, 8, 10, 15, auch in 20 Jahren aufmachen. Und das sehe ich ja, wenn sie bei uns ein GG, das 10, 12 oder 15 Jahre alles aufmachen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Offenbarung. Und wenn das damals nach der Abfüllung nicht verschlossen gewesen wäre, dann wäre es heute nicht so großartig. Das heißt, große Gewächse, die vom ersten Tag an super zugänglich sind, das ist fast eine Garantie dafür, dass sie in 10 Jahren möglicherweise nicht mehr so eine Riesenfreude daran haben. Insofern finde ich diese Lagerfähigkeit des Rieslings, die, wenn sie in den restsüßen Bereich reingehen, locker bei 30, 40, 50 Jahren liegt. Wir haben vor kurzem eine Auslese bei uns aufgemacht, die war über 40 Jahre alt. Die stand großartig im Glas. Also an sowas habe ich mittlerweile eine große Freude, ohne dass ich jetzt sagen müsste, ich war mal im Bremer Weinkeller und da habe ich ein kleines Gläschen vom 1768er zu verkosten bekommen. Also da, ich glaube, das könnte ich geschmacklich nicht so würdigen wie die ganz großen Spezialisten.
Aber gereifter Riesling bringt sie zum Schwärmen.
Das finde ich schön, auch dieses Spiel, dann so dieses, wenn sie dieses Kupferfarbene, dieses Bernsteinfarbene im Glas, wenn sie dann schon auch in der Nase merken, oh, das ist was Gereiftes. Und wenn sie dann so vorsichtig den ersten Schluck probieren, um zu sehen, wie frisch oder wie schön oder wie empfindlich sich dieser Wein entwickelt hat und sich dann auch im Glas oft entwickelt. Und zwar entweder in die richtige Richtung, dass er dann noch schöner wird, oder aber, dass sie ihn sogar schnell trinken müssen, weil er ihnen an der Luft verfällt und zusammenfällt. Das sind so Dinge, wenn man das mit Kollegen zusammen macht oder mit Freunden, die einem das auch gut vermitteln können, sowas macht Freude.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Jauch.
Sehr gerne. Und jetzt haben wir doch über eine Stunde.
Das war er wieder. Der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins, jeden Monat neu beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens oder im Abo. Oder aber ihr besucht uns immer aktuell im Internet auf www.feinschmecker.de.